Bayern 2. 1:1. Der Talk.
Der Ebersberger Musikkabarettist und pensionierte Lehrer Hans Klaffel ist am 4. Januar nach kurzer, schwerer Krankheit mit 74 Jahren überraschend gestorben. In seinen Programmen verarbeitete Klaffel auf humorvolle Art seinen Alltag in der Schule, ergänzt durch Darbietungen am Kontrabass oder Flügel. Im Jahr 2011 war er in 1:1 der Talk zu Gast, direkt nach den langen Sommerschulferien. Moderatorin Ursula Heller wollte zum alljährlichen Schuljahresbeginn von dem damals noch aktiven Lehrer zunächst wissen, ob ihm so richtig was gefehlt hat die letzten 6 Wochen.
Nein, gefehlt nicht direkt, aber ich habe mich gefreut, dass es wieder losgeht. Und gut, wir haben heuer ein bisschen ein langweiliges Jahr vor uns. So wie es aussieht, haben wir heuer bloß einen Abiturjahrgang. Also das heißt, es steht sicher noch nicht ganz fest. Das Ministerium ist ja da sehr schnell in Entscheidungen. Vielleicht kriegen wir auch demnächst das G7. Aber wir haben schon gesagt, wir Lehrer wollen es bis zum Halbjahr wissen, wie viele Jahrgänge heuer Abitur machen. Aber an uns soll es nicht liegen, wir sind es gewohnt. Und wir kriegen das auch gleich nochmal hin.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Ursula Heller im Gespräch mit
Hans Klaffel, Musiklehrer und Kabarettist.
Der hier gleich schon mal ein kleines Feuerwerk gezündet hat vom ganz normalen Schulwahnsinn, dem, womit in diesem Jahr dann zu rechnen ist. Herr Klaffel, Sie sind jetzt gerade aktuell unterwegs mit 2 Kabarettprogrammen, schon eine ganze Weile. 40 Jahre Ferien heißt das eine, ein Lehrer packt ein und Restlaufzeit unterrichten, bis der Denkmalschutz kommt. Sie sind immer ausverkauft, gut für Sie, schlecht für die, die nicht mehr reinkommen, aber alle, die Sie nicht sehen können, die können Sie jetzt wenigstens eine Stunde lang hören. Und ich frage nochmal nach den Ferien. Die sind vorbei. 6 Wochen schöne, freie Zeit. Jetzt sind Sie wieder voll in der Mühle. Passt der Stundenplan?
Der passt wunderbar. Also hier nochmal ein Dankeschön an unsere Stundenplanmacher, die mich da immer sehr verwöhnen. Und ich bin ja nur noch in Altersteilzeit, das heißt nur noch 10 Stunden pro Woche, aber auch 10 Stunden könnte man auf 5 Tage verteilen.
Altersteilzeit beginnt bei Lehrern ab welchem Alter?
Das ist nicht so ganz, es kommt auf den Jahrgang an, aber im Allgemeinen gibt es dann 2 Modelle. Entweder man hört früher auf, das heißt, man arbeitet, ist eigentlich so wie in der Wirtschaft auch, man arbeitet voll, kriegt weniger Gehalt, hört dafür früher auf, oder so wie es ich mache, man arbeitet bis zum Schluss, aber dafür mit weniger Stunden und natürlich auch mit weniger Gehalt, aber ich habe ja noch einen Nebenjob.
Genau, der Nebenjob, das Kabarett, also praktisch über das spotten, was Sie in diesen 10 Stunden machen und erleben. Und diese 10 Stunden verteilen sich auf welche Tage?
Auf Dienstag und Mittwoch.
Ist aber locker, ne? 5 Stunden pro Tag.
Ja, das ist wie Weihnachten. Also wenn ich mir denke, ich habe vor einigen Jahren noch 28 Wochenstunden gehabt. Und da weiß man dann schon, was man getan hat. Da steht man mit dem Rücken an der Wand. 10 Stunden, das ist wirklich...
Sitzt man auf einer Pobacke ab.
Ja.
Sie nicht, aber...
Dienstag die eine, Mittwoch die andere, das geht schon.
Haben Sie denn auch nette Schüler bekommen?
Ja, wie immer. Ich habe nur nette Schüler. Denn natürlich Ausnahmen gibt es, aber die habe ich noch nicht festgestellt. Nach einem Tag Schule kann man noch nicht so viel sagen.
Aber haben Sie so querbeet von der 5. Klasse bis zur 12.?
Heuer bin ich fast, ja normalerweise schon, aber heuer bin ich natürlich mit insgesamt nur 10 Stunden. Ich habe ja einstündiges Fach, da habe ich also heuer 6 Klassen. Und da bin ich heuer ein bisschen im unteren Bereich angesiedelt, von 6 bis 9. Fehlt mir ein bisschen die höheren Klassen, aber das kommt dann nächstes Jahr wieder.
Nicht, dass jetzt hier zu viel Mitleid aufkommt, weil Sie nur so wenig arbeiten dürfen. Da kommt ja noch was extra obendrauf, nämlich die legendäre Lehrerkonferenz. War diese Woche auch schon, die haben Sie schon überlebt?
Ja, eine habe ich schon überlebt und die andere wäre gerade im Moment. Also meine Kollegen...
da kommen wir ja gerade recht mit unserer Einladung. Noch ein Alibi frei Haus.
Ja, natürlich. Na, die sitzen gerade dabei und es diskutieren sicher sehr schwerwiegende Probleme.
Vielleicht haben die sich auch zugeschaltet. Vielleicht hören die zu.
Glaube ich fast nicht. Also ich.
Wäre das zu revolutionär?
Nein, das ginge schon. An unserer Schule ging schon. Aber es ist ein bisschen, da sitzen 100 Leute, die wollen was besprechen und dann sollen sie sich eine Stunde lang das Gequassel von einem Kollegen anhören. Also ich glaube, da, Da hält sich die Begeisterung in Grenzen, fürchte ich. Also die sollen was arbeiten außerdem, das muss ja alles besprochen werden.
Sie haben in Ihrem Bühnenprogramm, am Montag hatte ich das Vergnügen, das zu sehen, im Lustspielhaus, die 40 Jahre Ferien, da haben Sie die Lehrerkonferenz beschrieben, unter anderem mit einem sehr, sehr schönen Bild. Da kann man der Farbe beim Trocknen zuschauen. Können Sie eigentlich selber ernst bleiben, wenn Sie da so in der Runde sitzen? Von den 109 Kollegen sind es an Ihrer Schule am Ernst-Mach-Gymnasium. Können Sie da ernst bleiben oder grinsen Sie da in sich rein oder sitzen mit gezücktem Bleistift?
Der Bleistift ist gezückt, das ist richtig. Denn ich muss gestehen, ich habe keine Fantasie. Also mir fällt auch nie was Lustiges ein. Ich beobachte nur und so entstehen meine Kabarettprogramme und das ist nur zum Beispiel sowas, da ist der gezückte Bleistift und dann notiert man sich diese oder jene Sachen und schaut, was man daraus machen kann. Laut loslachen tue ich nicht, aber es passiert immer wieder, dass Kollegen mich anschauen, sozusagen auffordernd, das wäre doch jetzt was wieder
also
für
Sie
dich.
Also Sie kriegen schon Zulieferungen aus dem Kollegenkreis.
Ja. Absichtlich und unabsichtlich. Also das... Nicht jeder Komiker ist freiwillig.
Wie geht der Oberstudienrat, also der oberste Oberstudienrat, Ihr Direktor, Wirsing heißt der, glaube ich, wie geht der damit um, dass da eigentlich ein Spion in seinem Kollegium sitzt?
Ja, das trägt er mit Fassung, aber ich glaube, er sorgt schon dafür, dass da nicht zu viel nach außen dringt. Also, aber er hat genügend Humor, um das zu akzeptieren, was da läuft. Das muss man schon sagen.
Das
hat
braucht
nicht
er
jeder.
Auch, ne?
Braucht er. In diesem Beruf als Schulleiter braucht man überhaupt sehr viel Humor oder ich weiß nicht, was man da sonst noch braucht, aber mit Humor allein wird es wohl auch nicht gehen. Also das ist schon ein sehr harter Job.
Den ist das Galgenhumor?
Zurzeit oder in manchen Situationen sicher, ja. Ja, wenn man so kurz vor Schuljahrsbeginn noch einen Lehrer braucht und den bestellt und sagt, wir brauchen dringend einen Mathematik- und Chemielehrer und dann sagen die kein Problem und schicken einen Englisch-Französisch-Lehrer.
Oder einen Förster.
Oder ja, Quereinsteiger, dann ist man wieder mittendrin, ja. Also... Ich glaube, da braucht man schon harte Nerven. Ich hätte sie nicht. Ich wäre auch nicht diplomatisch genug für diesen Beruf.
Jetzt geht's gerade wieder los mit der Schule. Also das mit dem diplomatisch vertiefen wir gleich. Die Schüler dürfen sich warm laufen. Die müssen sich auch warm laufen. Sie als Lehrer auch. Grausam wird's dann relativ schnell wieder. Wann kommen so die ersten Echsen? Wann ist damit zu rechnen?
Ach, die ersten Echsen kommen in manchen Fächern schon nächste Woche. Also es gibt Kollegen, die sagen, klären wir gleich einmal die Verhältnisse. Und es gibt ja Fächer, was weiß ich, in Sprachen geht das ja auch, dass man nach 2-3 Stunden schon einmal eine erste Zwischenbilanz macht.
Ein bisschen sadistisch ist das schon, gell? Vor allen Dingen heißt das ja auch, dass Sie dann korrigieren müssen, dass Sie Nachtschicht einlegen und dass Sie mit Schaudern lesen, was Ihre Schüler so zu Papier bringen. Hier ist ein Ausschnitt aus Ihrem Programm 40 Jahre Ferien.
Der Tenor ist der Sopran der Männer. So ein Hirnschwurbel. Mei, Kevin. Und Rhythmus hat er auch falsch geschrieben. Ja. So, der Sepp. Der dritte Satz der Sinfonie heißt Minarett. Da gebe ich dem jetzt einen Sechser oder mal den beim Verfassungsschutz. Dass dieser Schläfer ist, das habe ich schon gewusst. Und für was schreibe ich eigentlich jede Stunde Rhythmus an die Tafel? Da, der Markus, der schreibt es richtig. Der Einzige, in der ganzen Klasse der Einzige, der es richtig schreibt. Ist ja auch klar, der hat ja auch einen Test, dass er Legastheniker ist. Schreibt es ausgerechnet eher richtig. Na, ist ja möglich, dass er es falsch schreiben wollte. Aber weil er Legastheniker ist, hat er nicht mehr gewusst, wie es falsch ist. Ja, dann ist das bei dem ein Fehler.
Hans Klaffel, keine Gnade mit Legasthenikern.
Ja, also es passiert schon sogar manchmal, dass das Publikum an der Stelle Buh macht, weil sie das so grausam finden. Es ist natürlich ein Pointe und selbstverständlich nicht ernst gemeint.
Aber dass Sie so Nachtschichten einlegen müssen, um Echsen zu korrigieren, so war das eigentlich nicht geplant in Ihrer Stellenbeschreibung, ne?
Nein, aber ich kenne das von sehr vielen Kollegen und gerade heuer, weil wir über diesen doppelten Abiturjahrgang gesprochen haben, wenn man da zwei Jahrgänge ausbildet, da hat so ein Lehrer ganz schön viel zu tun. Also ich habe Kolleginnen gehabt, die haben zwei Abiturjahrgänge korrigiert und nachkorrigiert. Denn es ist natürlich sinnvoll, dass man die vom Kollegen dann auch, dass die der gleiche Lehrer nachkorrigiert. Also die haben dann schon sich mehrere Nächte um die Ohren geschlagen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, als Musiklehrer ist man da ja nicht so, wie soll ich sagen,
übel
steckt
dran.
Man nicht so übel. Ja, Englischlehrer, Deutschlehrer, also so ein Deutschaufsatz in einer 11. Klasse, das ist ja mehr als abendfüllend.
Also Sie haben Glück gehabt mit Ihrem Fach und Sie müssen auch nicht so viel Rotwein köpfen wie mancher andere Lehrer, der die längeren Nachtschichten hat. Wir spielen Musik, da lässt Woodstock grüßen. Teach Your Children, die Red Hots und Crosby, Stills and Nash.
Ja, das ist der guten alten Zeit.
You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you'll know by.
Am Samstag ist 74-jährig der Musikkabarettist Hans Klaffel gestorben. Vor 14 Jahren war er zu Gast bei 1:1 der Talk auf Bayern 2. Sie hören die Wiederholung dieses Gespräches. 2011 unterrichtete er noch an einem Münchner Gymnasium, damals bereits mit 33 Jahren Berufserfahrung. Ein Humorverfechter, der auf der Bühne sich und seine Zunft auf die Schippe nahm, also Lehrer und Kabarettist zugleich war. Ursula Heller fragte ihn, ob denn das eine ohne das andere nicht auszuhalten sei.
Nein, man kann schon den Lehrerberuf aushalten, ohne sich darüber lustig zu machen, aber es hilft ungemein. Es hilft sehr und ich höre immer wieder von Kollegen, die dann die Programme anschauen, dass es auch beim Zuschauen hilft. Umgekehrt natürlich habe ich dadurch im Kabarett so eine Nische erwischt, die eigentlich sonst niemand so richtig bedienen kann. Denn wäre ich schon über 30 Jahre Lehrer und wird dann Kabarettist. Also von daher habe ich da auch so ein bisschen einen Glücksfall. Deswegen läuft es auch so gut.
Wollen Sie nicht sagen, dass unter Ihren Kollegen auch mancher unfreiwilliger Kabarettist ist?
Das wäre ja gemein, sowas würde ich mir nie denken.
Jedenfalls ist das auch so ein kleines bisschen Therapie für die Kollegen, vielleicht auch für Sie, den Schulalltag zu verarbeiten?
Für mich eigentlich, also Therapie würde ich jetzt nicht sagen. Es tut mir gut und es ist manchmal so, wenn man so eine Situation erlebt, die einen vielleicht normalerweise sehr stressen würde, dann kommt bei mir natürlich schon immer gleich der Hintergedanke, kann ich das brauchen? Kann man daraus was machen? Für Kollegen, da höre ich eben immer wieder Leute, die aus dem Programm rausgehen und sagen, es hat mir gut getan zu sehen, dass ich kein Einzelfall bin, dass das Problem nicht nur ich habe und einfach mal drüber zu lachen über das Ganze. Also das ist wirklich, das höre ich immer wieder. Ich habe von in diesen, wie lange spiele ich jetzt? 7 Jahre, habe ich nur 3-mal Negativkritik von Lehrern bekommen. Also nur, ich glaube 700 E-Mails, wo sich Leute positiv geäußert haben, und 3 Kollegen, die also das nicht gut fanden. Wobei 2 davon verheiratet waren, die haben es zwar gemeinsam angeschaut, aber getrennt kritisiert.
Jedenfalls pilgern die Kollegen, pilgern andere Lehrer in ihre Programme. So haben wir das auch am Montag erlebt im Lustspielhaus. Hier sind jetzt Stimmen von Ihren Kollegen, von Zuschauern, eingefangen von Roland Söcker.
Ich bin Lehrerin, ja.
Können Sie hier noch was Neues lernen beim Hans Klaffel?
Nee, ich muss sagen, ich erkenne mich ziemlich oft wieder. Also er gibt es wirklich ganz gut wieder, dass man sich so denkt, genau so ist es im Alltag.
Was ist so ein Beispiel, wo Sie sich wiedererkennen?
Ja, gerade so beim Korrigieren, dass man dann eben denkt, das gibt's doch nicht, das habe ich dreimal erklärt und jetzt beim vierten Mal ist auf die Erde, das ist wieder falsch.
Also nach 30 Dienstjahren lerne ich nichts Neues mehr. Aber es stimmt fast alles.
Waren Schüler Ihre natürlichen Feinde?
Ja, teilweise schon, in Verbindung mit ihren Eltern manchmal schon. Ich habe schon gefunden, dass manche Eltern schlimmer sind als die Schüler.
Die kommen hier im Programm noch recht gut weg, die Eltern.
Ja, eigentlich schon, aber warten wir es einmal ab, wie es weitergeht.
Da bin ich der falsche Lehrer. Ich bin an der Berufsschule und den hat er nicht im Programm.
Was ist anders an der Berufsschule? Gibt es da keine Lehrerkonferenz?
Doch, das schon, aber die sind tatsächlich kürzer. Die sind etwas praktisch orientierter, die Berufsschulen.
Und die vier Lehrertypen, gibt es die denn an der?
Die gibt es auch und noch ein paar mehr. Aber wir haben es jetzt gerade gesagt, uns fehlt noch der mehr freizeitorientierte Lehrer. Der ist noch nicht so wirklich vorgekommen.
Und welcher Typ sind Sie?
Der Letztere.
Der Letztere, der noch fehlt.
Definitiv, ja.
Es ist eine sehr brutale Komik. Mir fehlt ein bisschen die liebevolle Seite, die Kinder. Also es ist wirklich sehr heftig, was hier gerade. Aber das ist ja wahrscheinlich auch in Ordnung so.
Sind Sie zu heftig, Herr Klaffel?
Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde das in der Pause aufgenommen. Und da fehlt natürlich schon dieses sehr versöhnliche Schlusslied, dass ich absichtlich das mache, wo ich also doch meine, ja, nicht gespielt, sondern wirklich meine Zuneigung zu Schülern dann auch in Liedform gebracht habe. Und die stimmt auch. Ich mag die Schüler sehr. Ich mag sie, wie sie sind. Und auch die, mit denen man Probleme hat, das ist ja unsere Aufgabe. Diese Probleme, die sind ja nicht ein Hindernis, sondern das ist ja genau der Beruf, das ist ja genau die Aufgabe.
Also auch so Formulierungen von Ihnen, wenn Sie beschreiben, dass der Gang der Schüler an Verwesung erinnert, auch das ist liebevoll gemeint?
Ja, schon. Also wenn man das so den Gang entlang schleichen sieht, dann hat es schon was Witziges und irgendwo muss man das ja so formulieren, dass es rüberkommt, wobei ich gestehen muss, dass der Begriff, ja, Verwesung, das ist von mir, aber den Kadaver durchs Schulhaus schieben, den habe ich wirklich hab ich gehört.
Ist nicht klingt von mir. Nach Liebe zu Zombies.
Ja, irgendwie ist schon sowas. Ja, ja.
Was ist mit dieser Kombi, von der wir gerade gehört haben, Schüler in Paarung mit ihren Eltern?
So wie die Dame gesagt hat, Eltern sind manchmal schlimmer als die Schüler. Also schlimm sind sie beide nicht, so würde ich das nicht sagen. Aber es ist manchmal so, dass Eltern Forderungen stellen an die Schule, an die Lehrer, die wir einfach nicht erfüllen können. Und da ist es manchmal schon sehr belastend, was da passiert. Also so diesen Mittelweg, den erlebt man viel zu selten. Wir haben Eltern, die sich überhaupt nicht kümmern um die Kinder, um die ganze Situation. Das hat auch nichts mit irgendwelchen sozialen Schichten zu tun. Wir kennen auch die Luxusverwahrlosung. Und gar nicht selten an dem Bereich, wo ich unterrichte, also in der Region, ist das gar nicht so selten. Und wir haben auf der anderen Seite Eltern, die halt so wirklich der Schule alle möglichen Aufgaben noch aufhalsen wollen. Der gesunde Mittelweg, dass man sich mit den Lehrern berät, dass man Kontakt hält mit den Lehrern, der ist zu wenig ausgeprägt. Also die Eltern müssten sich mehr einfach um diese Sache kümmern. Nicht erst kommen, wenn sie, was weiß ich,
Kind mit dem Brunnen gefallen ist.
Mit dem, ja, mhm. Und wenn man dann mit der Dienstaufsichtsbeschwerde kommt, weil man irgendwas noch retten will, sondern einfach vorher reden mit den Leuten.
Passiert das wirklich manchmal, dass Eltern mit dem Anwalt drohen?
Ja, nicht so selten. Das haben wir regelmäßig, dass Eltern meinen, sie können mit dem Anwalt zum Beispiel eine Note durchsetzen, wobei es Anwälte gibt, die das tatsächlich versuchen. Das geht natürlich nicht. Man kann nicht mit dem Anwalt eine Note ändern. Man kann vor Gericht eigentlich nur über Formfehler, wenn ein Formfehler vorliegt, dann geht was. Und das heißt, so was weiß ich, eine Schulaufgabe nicht rechtzeitig angesagt oder irgend sowas. Aber kein Richter liest sich eine Aufgabe durch und sagt, das ist eine 4 und nicht eine 5, wie der Lehrer gesagt hat. Es ist eine völlig absurde Vorstellung, die manche
Eltern
haben.
Ja, aber in Deutschland durchaus realistisch.
Also wenn es soweit ist, dann werde ich das mit der Altersteilzeit doch nochmal überarbeiten.
Wir haben jetzt gerade gehört, auch in der Umfrage, 4 Typen von Lehrern werden von Ihnen charakterisiert. Dem einen Lehrer hat der Freizeittypus gefehlt. Diese 4 Lehrer nennen Sie Sedlmayr, Gütlich, Gmeinwieser und Gregorius. Ganz kurz, wenn das geht. Was hat es mit den 4 auf sich?
Also die 4, das sind die 4 stecken in jedem Lehrer drin. Dass es noch mehr gibt, ist natürlich klar, aber man kann auf der Bühne jetzt nicht mit 6, 7 Typen, die kann keiner mehr auseinanderhalten. Diese 4 stecken in jedem drin, also auch in mir. Ich beobachte die alle 4 in mir selber und eigentlich auch in jedem anderen Lehrer. Natürlich haben wir Mitleid mit Schülern, so wie es der Gütlich macht. Natürlich leiden wir mit Schülern, wenn irgendwas schief geht. Auf der anderen Seite hat man mal das Bedürfnis, so richtig vom Leder zu ziehen, wie es der Gemeinwieser macht. Und wenn wir nicht manchmal so wie der Sedlmeier das machen könnte, dass wir sagen, ach, rutsch mir doch alle einen Buckel runter, dann hätten wir alle schon unser Burnout-Syndrom. Also und der Gregorius, der Schöngeist, der natürlich das Ideal der humanistischen Bildung immer noch verfolgt und dabei, was weiß ich, über Hannah Montana fällt oder sonstige Auswüchse. Also das steckt in jedem Lehrer drin und manchmal halt mehr das eine und manchmal das andere mehr im Vordergrund, aber ich glaube schon.
Also Sie sind eine Mischung aus allen 4, ja. Wie sich das konkret in Ihrem Musikalltag, in Ihrem Unterrichtsalltag äußert, das verraten Sie mir bitte gleich nach der Musik von Randy Newman, Love and Be Happy.
I know what's going on here, ain't no great mystery, y'all have lost faith in yourselves. As clear as it can be, you can whine all you want to, drown in your misery, or you can listen to me. Listen to me. Laugh and be happy. Don't you ever wear a frown. Don't let the bastards grind you down. Laugh and be happy. It's a simple thing to do. Leave in your dream and your dream come true for you. Be a red sun shining in the sky so blue, like birds singing in the tree. To be a real silver line up there for me and you. Listen to me, listen to me.
Ursula Heller im Gespräch mit
Hans Klaffel. Pointen über Pädagogen.
Auf der Bühne, im Theater sind Sie immer ausverkauft, Hans Klaffel. Jedenfalls jetzt bei Ihren nächsten Auftritten, die nächsten Tage und Wochen, wenn Sie die Schule auf die Schippe nehmen. Wie ist denn das im richtigen Leben? Im Klassenzimmer sind da auch immer alle Plätze ausgebucht?
Ja, das, also am Schuljahrsanfang geht's noch. Und heuer habe ich, wie gesagt, so jüngere Jahrgänge, da funktioniert das noch ganz gut. So, je weiter das nach oben geht, desto schwieriger wird häufig das Krankheitsbild und es ist dann schon, ja, dann nimmt sich schon manchmal mal eine kurze Auszeit von mal einen Tag frei auslassen oder mal eine Freistunde zwischendrin, eine ungeplante.
Wie lässig sind Sie da?
Das ist nicht lässig, das kommt.
Wie lässig sind Sie? Wie gehen Sie damit um?
Ja, ich habe die Verantwortung, dass die Schüler da sind. Das heißt, die werden im Absentenheft oder im Klassenbuch notiert und die müssen eine Entschuldigung bringen, was in dem Fall ja kein Problem ist. Wenn sie volljährig sind, machen sie das selber. Und wenn irgendwo ein bestimmter Prozentsatz von Fehlstunden erreicht ist, dann schreitet der Oberstufenbetreuer ein und gibt Attestpflicht. Das heißt, die müssen da mit ärztlichem Attest. Halte ich auch für eine sinnvolle Sache, denn es wäre ja unfair, also so als Steuerzahler bin ich der Meinung, wenn ich das schon finanziere, das Ganze, dann sollen die Schüler das auch wahrnehmen. Also da muss man schon irgendwo so ein bisschen einschreiten. Und auch pädagogisch ist es klar, wenn jemand mit 20% Fehlstunden dann hinterher es nicht schafft, dann ist es ja nicht in seinem Sinn. Manchmal muss man halt ein bisschen nachmotivieren
bei Schülern. Sind Sie ein strenger Lehrer?
Glaube ich nicht. Aber das kann man selber nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass ich streng bin. Manche Sachen akzeptiere ich nicht. Unhöflichkeit, schlechte Manieren, auch unter den Schülern, also nicht jetzt mir gegenüber, da auch nicht, aber Schüler untereinander, wenn die einen rüden Umgangston haben oder sowas, da werde ich sehr schnell, sehr deutlich. Aber ja, so im rein fachlichen Bereich, da glaube ich, bin ich manchmal etwas zu nachsichtig.
Eher gemütlich auch, ne? Und liebevoll.
Liebevoll, ja. Mhm. Also das behaupte ich jetzt mal. Aber auch wenn die Dame vorhin das
bestritten hat.
Aber wie haben Sie gesagt, gemütlich glaube ich nicht. Gemütlich glaube ich bin ich gar nicht. Aber liebevoll schon. Ich mag die Schüler nach wie vor.
Kommen eigentlich auch Schüler in Ihre Programme? Also die Schüler, die Sie aktuell auch unterrichten?
Ja, ja. Also manchmal leider die zu Jungen, die dann natürlich so ein Siebtklässler, Achtklässler, der kann mit sowas nichts anfangen. Die haben zu wenig Erfahrung mit Kabarett, wie sowas funktioniert. Sind teilweise auch ein bisschen Comedy geschädigt. Also das ist dann so ein bisschen mehr aufs Witze erzählen hinaus, läuft es hinaus und das ist natürlich bei mir nicht. Die Älteren, die kommen schon immer wieder, machen mir sogar geschlossener Grundkurs war mal da. Und ja, und die wollen dann in der nächsten Stunde dann ein bisschen schauen, ob sie da ein bisschen was beitragen können.
Ja, beziehungsweise sind die stolz eigentlich, wenn sie beitragen zu ihren Programmen, wenn die irgendwie vorkommen mit der einen oder anderen Stilblüte?
Ich glaube schon, ja. Also gerade bei den Stilblüten kommt ja direkt immer die Frage, komme ich jetzt in ihre Sammlung? Also wenn wieder irgend so eine Geschichte gelaufen ist, und da sind sie dann schon stolz, wenn die das so rüberkommt.
Also wenn der Fehler vielleicht mal extra produziert oder gemacht, bei Ihnen verewigt zu werden.
Ich fürchte es fast manchmal, weil manche Fehler sind so, dass man sagen kann, aus Versehen kann sowas eigentlich nicht passieren.
Was haben Sie denn eigentlich selber für Erfahrungen gemacht, früher als Schüler mit Ihren Lehrern?
Ganz gemischte. Ich war sehr gerne in der Schule. Ich war sehr gern Schüler, muss ich dazu sagen. Und habe eigentlich die Schulzeit immer positiv empfunden. Für uns war die Schule auch irgendwie so der soziale Mittelpunkt. Also da musste man dabei sein. Man musste auch im Chor mitsingen, im Orchester dabei sein. Also das war schon für mich ganz wichtig. Und ich bin da gern hingegangen. Und ich habe sehr früh schon in der Grundschule, als ich meinen zweiten Lehrer bekam, in der dritten Klasse, da habe ich schon angefangen zu vergleichen, warum gefällt es mir jetzt bei dem weniger als bei dem vorher. Und als ich dann den nächsten Lehrer bekam, habe ich das, also ich habe mir da schon Gedanken gemacht über Didaktik, über die Erscheinung auch von Lehrern. Das war mir immer sehr wichtig, wie tritt der Lehrer auf. Und im Gymnasium hatte ich dann eine schöne Mischung, also zwischen sehr, sehr guten Lehrern, viele sehr gute Lehrer und auch ein paar, wo man sagt, naja, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Und habe mir da aber immer schon meine Gedanken dazu gemacht und bin eigentlich meinen Lehrern sehr dankbar. Und hatte also dann später, wenn ich es noch dazu sagen darf, weil das vergisst man immer auch an der Hochschule, wenn man Musik studiert, hat man ja auch ein bisschen einen Schulbetrieb. Das ist nicht so wie an der Uni oder so. Und hatte auch da sehr, sehr gute Lehrer. Also ich war da schon immer in besten Händen.
Also ein Freund der Lehrer, ein Mann, der gerne in die Schule gegangen ist, unser Hans Klaffel. Jetzt wollen wir aber doch wissen, ob er denn vielleicht doch auch mal den einen oder anderen Lausbubenstreich gespielt hat. Und um Ihre Fantasie ein bisschen anzuregen, lassen wir jetzt mal Anna Schlieben erzählen, was sie so gehört hat über die Streiche, die im Moment im Trend sind.
Grausliche Lehrer beachten uns nicht, lassen uns nicht ausreden und deswegen sind wir laut. Schmeißen vielleicht U-Hackerl, die bastelt man aus Papieren, sind Geschosse, die spannt man auf den Gummi und schießt sie dann mit voller Wucht ab.
Ich bin mal hinter die Lehrerin gegangen, als ich reingekommen bin und dann so, sie hat sich einfach erschreckt.
Die drohen dann Verweise an oder so Nacharbeit oder so.
Wir verpetzen uns da auch nicht gegenseitig, deswegen findet es niemand schlimm außer der Lehrer.
Ich habe mal ein Pupskissen auf den Sitz gestellt und es hat dann richtig gepupst. Hat die ganze Klasse gelacht. Da habe ich Ärger bekommen, bin ich weggerannt.
Ich spiele fast nie so Streiche.
Wir haben das Handy im Oberlichtprojektor versteckt, haben den Wecker gestellt. Dann hat alle 5 Minuten das Handy geklingelt. Und dann hat er gesagt, wenn jetzt nicht aufhört, das Handy zu klingeln, dann kriegt ihr alle nachsitzen. Und haben wir es rausgeholt.
Wenn man eigentlich so Streiche spielen will und auch nicht so nachsitzen will, dann muss man es eigentlich bei den netten Lehrern machen, weil die verstehen das dann auch. Man kann eigentlich total viel Spaß haben.
Jetzt darf ich mal schildern, wie Hans Klaffel hier saß die letzte Minute. Lachend, nachsichtig, schmunzelnd, also offenbar großes Herz für Schüler, die Streiche spielen, oder?
Ja, es kommt auf den Streich an. Also wenn es ein Streich ist, das Wort, da steckt es ja schon drin, dass es eine harmlose Sache ist. Und Das ist schon, finde ich, witzig und ich glaube, da muss man auch nicht irgendwas unternehmen. Was natürlich im Moment oder zurzeit ein bisschen ein Problem ist, so, dass man sowas dann gleich auf YouTube stellt oder sowas, dass Sachen, die dann nicht mehr so lustig sind, also da hat man dann schon Bedenken, weil man sich dann als Lehrer nicht mehr wehren kann. Und das ist dann, finde ich, nicht so witzig, wenn da irgendwas in, was ich, den erschreckt oder sowas, das finde ich.
Ist das schon mal passiert bei Ihnen?
Umgekehrt, ich erschrecke immer die Schüler. Und ich sage dann immer, wenn die erschrecken, dann sage ich immer, ein Mensch mit gutem Gewissen, der erschrickt nicht. Und dann haben es eine Zeit lang halt eine Klasse immer versucht, mich zu erschrecken. Nachdem ich aber natürlich gewarnt war, bin ich schon reingegangen und wusste, jetzt hinter der Tür springen und ein paar hervor oder sowas. Das ist, ja, in der 6. Klasse ist das sehr lustig und die Kinder freuen sich. Ja,
gibt es denn irgendeinen Streich, an den Sie sich erinnern aus Ihrer Schulzeit? Also, was Witziges oder ein Abi-Streich?
Ich habe einiges angestellt als Schüler, aber es waren meistens verbale Sachen. Also ich war sehr schlagfertig, glaube ich, und habe immer ziemlich böse Bemerkungen losgelassen. Witzig, eine Sache erinnere ich mich, es war ein Lärm vor der Türe draußen und wir hatten einen Schulleiter, der war etwas klein geraten, hatte auch den Spitznamen Laurin. Und er war etwas klein geraten und dann war Lärm vor der Türe und dann fragte der Lehrer so entnervt, was ist denn da draußen für Lärm? Und ich habe gesagt, ja, das wird wahrscheinlich der Chef sein, der springt nach der Türklinke. Und natürlich in der Klasse großes Gelächter und der Lehrer aber, also bitte, also so, das geht doch nicht, also Herrn Direktor und so. Und ich gehe nach der Stunde den Gang entlang und da kommt mir ein anderer Lehrer entgegen, boxt mich so hinein und sagt, der war gut. Also der Lehrer ist sofort ins Lehrerzimmer gegangen, hat das weiter verbreitet. Und also solche Sachen, die erlebe ich jetzt natürlich auch, dass man natürlich den Schülern gegenüber Haltung bewahrt, aber selber innerlich könnte man brüllen vor Lachen über so eine Sache.
Köstlich, also erzählt sich wahrscheinlich dann auch im Lehrerkollegium die nettesten Geschichten und Anekdoten. Ja, ja. Sie werden uns gleich verraten, warum sie selber Lehrer geworden ist, nach bayerischer Musik, die wir spielen, und zwar von einem Chiemgauer aus Traunstein, bayerischer Trompeter und Sänger, der Stefan Dettel, der die Band Labrassbanda aufgebaut hat inzwischen, Sie mögen ihn sehr?
Ja, ich kenne ihn persönlich und ja.
Der auch als Solist unterwegs ist.
Ja.
Hier ist er mit. Wir fallen uns gerade dauernd ins Wort. Entschuldigung. Sagen Sie mal.
Nein, jetzt
Sie sind
ich
mein
auch
Gast.
Nicht.
Ich will hier nicht unhöflich sein.
Nein, er hat ja jetzt auch eine neue Band. Also er hat ja nicht nur solistisch, sondern auch seine Rockband und die Brassbanda natürlich immer noch. Also ein Allround-Genie.
Und wir hören jetzt Vorbeigeh.
Loin de toi, l'idée nous m'aille. Hier, auf den Dingen, l'idée nous m'aille. De son geht auf, steht sie. Die Nacht vergessen ist nur schwer für mich. Genommen um mich, bleib jetzt nur bei mir. Wenn du nicht da bleibst, wer mag uns verlieren?
Hans Klaffel heute unser Gast in 1:1 der Talk. Seit 1977 Musiklehrer an einem Münchner Gymnasium. Was er im Schultag so alles erlebt, das bringt er im Theater auf die Bühne, im Kabarett. Die Kollegen kommen zuhauf und lachen sich tot. Und wir wollen jetzt wissen, wie hat das alles begonnen, Hans Klaffel? Geboren sind Sie laut Ihrer Homepage am westlichen Zipfel des Sauwaldes. Auf die Gefahr, dass ich jetzt durchfalle? Was
so
ist damit
wo
gemeint?
Das ist, geografisch. Der Sauwald, das heißt eigentlich Passauer Wald, aber die Einheimischen sagen Sauwald dazu. Und Uwe Dick hat es mal genau definiert in seinem Buch Sauwaldprosa. Und da sagt er, das westliche Ende des Sauwaldes ist das Dorf Töging. Und da komme ich her. Also es ist inzwischen eine Stadt, aber damals war es noch eine Gemeinde. Und Töging am Inn, und da komme ich her, und deswegen ist es so wirklich das westlichste Ende.
Aufgewachsen in einer Familie mit Geschwistern?
Zwei Geschwister, zwei ältere Geschwister, eine Schwester, ein Bruder. Und eigentlich aus relativ einfachen Verhältnissen. Mein Vater hat sich auf dem zweiten Bildungsweg nach oben gearbeitet. Meine Mutter hat lebenlang die Brutpflege betrieben. Und dann Gymnasium, also Grundschule in Töging, dann Gymnasium in Mühldorf, Ruperte-Gymnasium in Mühldorf. Und dort habe ich relativ schnell zur Musik gefunden. Ein Musiklehrer hat mich zum Kontrabass empfohlen.
Ja, wie kam das? Aufgrund ihrer Größe, weil sie so ein großer Kerl sind?
Er hat die drei Größten aus der Klasse rauskommen lassen. Da war ich auch dabei. Und dann haben wir alle unsere Hände zeigen müssen. Und dann hat er gesagt, du hast die größten Bratzen, du lernst Kontrabass. Und so bin ich zum Kontrabass gekommen, habe später dann noch Cello dazu gelernt. Und
das heißt, Sie durften die Blockflöte, die Blödflocke, wie Sie sagen, in Ihren Programmen dann gleich überspringen?
Die durfte ich überspringen, da hatte ich Glück. Meine Schwester durfte sie nicht überspringen, das war manchmal sehr herb. Aber die Nummer ist übrigens auch aus der Praxis entstanden. Ich habe das bei einem Kollegen erlebt, der das gemacht hat, und ich habe gedacht, das kann man nicht überleben, sowas. Also es ist so ein Horror, und hab dann eben diese Nummer draus gemacht. Ja, und Gymnasium, da...
Hat Ihnen denn Kontrabass gleich Spaß gemacht?
Ja, eigentlich schon. Das war so das Instrument, mit dem konnte ich mich identifizieren. Also Blockflöte, da hat man ja nichts in der Hand. Und ich bin kein, sagen wir mal, sehr feinmotorischer Typ. Ich kann schon mit größeren Gegenständen umgehen. Und ich habe dann eben in der Schule die Möglichkeit gehabt, immer in der Schule zu üben. Also nach dem Unterricht bin ich gegangen, habe meinen Kontrabass geholt und habe dann irgendwo in einem freien Raum geübt. Ich weiß noch, den habe ich dann immer zurückgebracht in den Musiksaal. Einmal haben mich die großen Schüler, ich war damals in der 6. Klasse, würde man heute sagen, damals nannte man es noch 2. Und dann war so eine große, so 12-Klässler, 13-Klässler waren da, und die haben mich mit meinem Kontrabass gesehen. Dann habe ich den in den Schrank gestellt und dann haben sie mich hineingeschoben und den Schrank zugesperrt. Und ich saß da die ganze Unterrichtsstunde in dem Schrank drin mit dem Kontrabass und musste die Musikstunde mit anhören, weil ich mir nicht getraut habe zu klopfen, weil ich Angst gehabt habe, ich bin dann sozusagen, ich werde bestraft. Und die Schüler haben dann mal Spaß gehabt, dass sie so einen Kleinen gefangen haben oder eingesperrt. Also ich war mit dem Kontrabass schon sehr in sehr intimen Situationen, will ich damit sagen.
Haben Sie mehrere Kontrabässe? Sie haben ja immer einen dabei in Ihrem Bühnenprogramm.
Ja, ich habe zurzeit nur einen, aber ich habe schon mehrere gehabt, ja. Aber selber habe ich im Moment nur einen. Ein sehr alten böhmischen.
Was wiegt so ein Teil?
Oh, habe ich mir nie Gedanken gemacht.
Also sieht ziemlich massiv aus.
Ja, auch muss ich mal wiegen. Ja, beim nächsten Mal weiß ich es. Ja, das ist. Aber er ist hohl, also falls Sie daraus aufs Gewicht schließen, er ist ja innen hohl, also von daher ist es nicht so schlimm.
Aber Sie sind immer mit so einer Art Lieferwagen unterwegs, ne?
Ja, ich habe einen Bus, und da ist das Ganze drin. Ich habe Stehpult und die ganzen Requisiten für zwei Programme, immer alles dabei. E-Piano und alles, also ich bin immer gut ausgestattet.
Wann war klar, ich will Lehrer werden? Ist das irgendwie so auch ein Beamtengehen in Ihnen? Ihr Vater war Standesbeamter?
Ja, nein, das Beamtengehen war es nicht, aber Lehrer wollte ich sehr früh werden, wobei noch gar nicht feststand, ob ich Musiklehrer werde. Ich wollte auf jeden Fall Lehrer werden. Das, glaube ich, habe ich schon in der Grundschule, habe ich mich da schon entschieden. Und habe dann später, habe die Aufnahmeprüfung gemacht, und das war für mich eigentlich verblüffend, dass ich die bestanden habe, denn die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule, die galt als extrem schwer, und das schafft man nicht.
Haben Sie gespielt?
Das war Cello-Hauptfachprüfung am Anfang, und erst später bin ich dann aufs Lehramt gegangen, weil ich Ja, weil ich noch am Anfang noch zu schlecht Klavier gespielt hatte. Ich konnte die Aufnahmeprüfung fürs Cello-Hauptfach machen, da hat es gereicht am Klavier, weil ich am Cello gut genug war, aber fürs Lehramt hat es nicht gereicht. Und da habe ich erst 2 Semester noch Hauptfach studiert und bin dann umgestiegen aufs Lehramt.
Aber das Leidenschaftsinstrument ist eigentlich das Kontrabass.
Ja, der Kontrabass.
Deshalb haben wir eine Musik ausgewählt, wo ein Kontrabass ganz besonders präsent ist, nämlich Dee Bridgewater und Mother's Son-in-Law.
Ja, soll ich mitspielen?
Im Geiste.
Ooh, you don't have to have a hanker to be a broker or a banker. No sirree, just simply be my mother's son-in-law. Needn't even think of trying to be a mighty social lion. Sippin' tea if you will be my mother's son-in-law. Now, Christian, I ain't got the least desire to set the world on fire. I just wish you'd make it proper to call my old man Papa. Don't have to sing like Bledsoe. You can tell the world I said so. Can't you see you've got to be my mother's son-in-law? Come on, baby.
Cool, oder? Hans Klaffel, wie hat Ihnen das gefallen? Mein Gast heute, Hans Klaffel, Musiklehrer und Kabarettist und der Mann am Kontrabass.
Ja, der Bass ist natürlich das Instrument überhaupt. Das ist, der hat Substanz und da hat man was in der Hand. Ja, nicht so wie bei der Blödflocke.
Wie kam eigentlich bei Ihnen dann das Kabarett dazu zu dem Lehrberuf? Das müssen wir auch noch kurz anreißen.
Ja, eigentlich übers Theater. Ich habe immer sehr gern Theater gespielt und habe mit den Schülern eine Theatergruppe gehabt, lange Zeit. Die haben wir nach dem Mach-Gymnasium die Macchiosi genannt und haben auch da sehr viel Kabarett gespielt. Auch mal ein Theaterstück zwischendrin, Arsen und Spitzenhäubchen haben wir mal gespielt und solche Sachen. Und das ist dann wieder irgendwann Sparmaßnahmen und sonstigen Querelen zum Opfer gefallen, diese Theatergruppe. Das ist 2-3 Mal passiert und beim letzten Mal, wie gesagt, jetzt mag ich nicht mehr immer wieder von vorne anfangen, immer wieder neu aufbauen. Ich habe ja das Ganze nicht ganz freiwillig hingeworfen dann und habe dann gesagt, jetzt spiele ich selber. Und ja, und dann hatte ich das Glück, erstens ist es Glück, dass es an der Schule nicht mehr funktioniert hat. Muss ich jetzt nachträglich einfach als Glück bezeichnen, auch wenn es damals nicht so ausgesehen hat und mir gar nicht gut gegangen ist mit der Situation. Dann hatte ich das zweite Glück, dass ich den Jörg Maurer halt gut gekannt habe, mit ihm gut befreundet war und er eine Bühne hatte und da konnte ich immer so kleine Szenen ausprobieren. Und ja, und dann war irgendwann das Programm fertig und dann hatte ich das dritte Glück, nämlich, dass ich den Agenten Markus Bachmeier kennengelernt habe, der das Ganze dann über ganz Bayern verbreitet hat.
War das eigentlich schwierig, dann mit der Schule, mit dem Kultusministerium auszuhandeln, dass Sie nur noch 10 Stunden arbeiten und den Rest Kabarett machen?
Nee, das ist ganz normal. Also das ist normale Altersteilzeit. Das kann jeder machen. Also das hat mit Kabarett gar nichts zu tun.
Sie haben jetzt eben den Jörg Maurer erwähnt, der ja auch mal Lehrer war. Dann gibt es noch den Josef Brustmann und etliche andere. Josef Brustmann, der auch hier zu Gast war in 1:1 der Talk neulich bei mir. Also irgendwie hat das System, dass Lehrer auch als Kabarettisten arbeiten. Woran liegt das?
Ja, das sind ja nicht die einzigen. Also die beiden sind die zufällig auch noch an der gleichen Schule waren mit mir und aber früher schon ausgestiegen sind und zum Kabarett gegangen ist. Ich war ein bisschen langsam. Ich habe das erst später kapiert, dass man das auch machen kann. Es gibt noch mehr, Pispers, Dieter Nuhr und so. Es waren schon viele auch mal Lehrer. Aber ich glaube, niemand war so lange Lehrer wie ich. Und Musiklehrer, glaube ich, gibt es auch nur noch den Lars Reichow, der auch Musiklehrer war, aber auch nur kurz.
Haben Sie jemals damit geliebäugelt, auch den Lehrerberuf ganz an den Nagel zu hängen und zu sagen, ich mache jetzt nur noch Kabarett?
Nein. Das
bringen Sie nicht übers Herz,
nein,
oder?
Nein, das ist einfach der Lehrerberuf, das bin ich. Da muss ich. Das muss sein.
Mit allen Nebenwirkungen, allen Nebenerscheinungen wie den ambulanten Biotopen, denen Sie immer wieder begegnen in Ihren Schulen. Jetzt spielen wir noch ein kleines Sketch, nämlich aus 40 Jahre Ferien. Und Zuhörer, am besten halten sich die Zuhörer jetzt die Nase zu, oder?
Ich sage Ihnen, das sind chemische Kampfstoffe. Die sind in Europa verboten seit der Haager Landkriegsordnung. Und die werden aber immer noch nach dem alten Rezept zubereitet. Ja, das ist, hat sich nichts geändert. Ja, man nehme Sportkleidung, mindestens 80% Polyester. Die wird zweimal in der Woche leicht angeschwitzt. Das ist das, was der Schubeck eine helle Schwitze nennt. Ja, ja, also nicht jetzt so eine fette Eibrin, sondern helle Schwitze. Das wird dann abgelöscht. Mit Patchouli oder Chanel oder Laura Biagiotti, wer halt gerade rumsteht. Und dann wird das Ganze auf einer Lage gut eingelaufener, lauwarmer Turnschuhe eine Woche lang in der geschlossenen Plastiktüte herausgebacken. Und ich sage Ihnen, spätestens zum Halbjahr laufen diese Turnsackerl allein um die Aschenbahn rum. Ja, das sind Biotope. Und ich bin der Meinung, allein um diesen Gärungsprozess in den Turnsackerln um ein Jahr zu verkürzen, allein das wäre ein Argument gewesen fürs G8. Und zwar das einzige.
Hans Klaffel und nicht der Duft der großen weiten Welt, sondern der Duft aus dem Turnbeutel eines Schülers. Ganz schön derb.
Nö, realistisch. Gehen Sie mal, also da muss ich jetzt sogar sagen, das sind Mädchenklassen, gibt es kaum mehr, also reine Mädchenklassen, aber da ist es fast noch schlimmer. Ich hatte mal eine Mädchenklasse, eine 9. Klasse nach dem Sportunterricht und diese Mischung aus Schweiß und verschiedenen Parfümrichtungen, lieber nichts mehr sagen dazu.
Ja, das ist gleich geblieben, wenn man so die Schule von damals mit heute vergleicht. Ne? Also das mit dem Turnbeutel und dem Geruch. Sonst gravierende Unterschiede im Vergleich zu Ihrer Schulzeit? Was würden Sie sagen?
Eigentlich grundsätzlich nichts. Es ist so, wir haben zurzeit ein bisschen mehr Problemschüler, also Schüler, die mit sich selber viele Schwierigkeiten haben. Und das ist ganz einfach dadurch, dass wir halt dass das Gymnasium allmählich zur Regelschule wird und immer mehr dahin kommen und dadurch haben wir also auch mehr Probleme. Also ich weiß nicht, ob ich im Moment, ich selber war immer glücklich als Lehrer, muss ich klarstellen. Habe mich noch nie länger als 45 Minuten über diesen Beruf geärgert. Das ist zwar auch schon vorgekommen, aber das war dann nach der Stunde auch vorbei. Aber ich weiß nicht, ob ich heute einem jungen Menschen den Beruf raten würde. Für mich war es ideal, aber unter den heutigen Umständen, die Belastungen werden deutlich größer für die jungen Leute, für die jungen Kollegen und ja, dann solche Ohrfeigen wie eine Absenkung des Eingangsgehaltes für Berufsanfänger, das ist eine echte Ohrfeige. Also das halte ich für...
Ihr Wort in die Ohren des Kultusministers.
Finanzministers.
Genau.
Der Schule blieb er thematisch immer treu. Nach seinem Kabarettprogramm 40 Jahre Ferien und dem anschließenden Programm Restlaufzeit, Unterrichten bis der Denkmalschutz kommt, folgte sein letztes Kapitel Schulaufgabe, ein schöner Abgang ziert die Übung. 2014 ging er in den Ruhestand und betrieb seine pädagogische Feldarbeit auch außerhalb der Schule als Kabarettist weiter. Zuletzt war er seit 2021 mit seinem Programm eine Art Best-of unterwegs. Auch für 2025 waren zahlreiche Auftritte geplant. Nun ist der Staatskabarettist auf Lebenszeit, wie er sich selbst nannte, im Alter von 74 Jahren verstorben.